Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Sagt hier, ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt, obwohl es mir nicht am Wollen fehlt. Also wir sehen hier den Kampf, er sagt, in meiner eigenen Natur, in meinem Sein als Mensch, wohnt nichts Gutes. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wir machen einen Sprung und gehen jetzt in Vers 24. Ich unglücklicher Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Doch, und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und jetzt schließt er das Thema ab und sagt, es gilt also beides. Während ich meiner innersten Überzeugung nach dem Geist Gottes diene, bin ich doch gleichzeitig, so wie ich von Natur aus bin, an das Gesetz der Sünde versklavt. Das heißt, das, was ich heute im inspirierten Wort geschrieben habe, kein Mensch ist in der Lage, so zu leben, wie Gott es gefällt. Kein Mensch ist in der Lage, nicht zu sündigen. Keiner. Es sei denn, der Geist Gottes hilft ihm. Es sei denn, er hat die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann sagt er, und damit möchte ich das abschließen, im Römer 8,1, müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Was für ein herrliches Wort. Und jetzt wollen wir den Gunti auf die Bühne bitten. Gunti, verspreche dir, ich mache alles, ich setze alle Hebel in Bewegung, dass die Übertragung funktioniert, ja, weil das ist auch so wichtig.
Das passt mir auf, weil am Schluss rede ich einen rechten Schmarrn und dann ist es ganz gut, wenn das nicht live ist. Das ist
Wollen wir noch beten miteinander. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du den Gunti jetzt gebrauchst, zu unseren Herzen zu reden, dass du ihn erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass er deine Worte ausspricht und dass du unsere Herzen weit öffnest, dass wir das empfangen dürfen, durch deinen Geist über den Gunti. Amen.
Amen. Genau. Flori, hast du ein Signal von mir? Passt. Okay. Traue mich heute mal an ein, ein etwas schwieriges Thema. Und ich habe gestern mit dem Adnan nochmal auseinandergetauscht, will ich sagen. Nicht nur ausgetauscht, sondern auch auseinandergetauscht. Nein, wir haben durchaus Einigkeit und das ist auch klar und die Schrift ist da auch sehr eindeutig. Wobei dieses Thema, und ich mag es kurz vorstellen auch, Prädestination als unausweichliches Schicksal, Gott oder und wir, also wer entscheidet sich denn eigentlich für Gott oder für den Glauben oder für das Leben mit Gott, ist ein Thema, was man in der Tiefe nicht zu 100% beantworten kann, weil wir da an Grenzen stoßen, die unsere Blackbox nicht mehr erfassen kann. Aber wir können relativ viel und relativ klar Dinge sagen, die für uns entscheidend sind und für uns wichtig sind, dass wir damit gut umgehen können. Ja, und das, denke ich, ist auch der Tenor der Schrift. Ich meine, Gott weiß so viel mehr und so viel Dinge im Hintergrund, die uns er auch in seinem Wort nicht sagt. Also das ist auch für uns dann nicht so bedeutend oder wichtig. Wichtig ist das, was er uns in seinem Wort mitteilt, durch all die Menschen, die er ausersehen und auserwählt hat, das zu schreiben in seinem Buch, in der Schrift, in der Heiligen Schrift. Und dieses Buch ist wahrhaft göttlich, weil er da die ganze Geschichte der Menschheit beschreibt. Und wenn man sich genauer damit beschäftigt, ist man wirklich platt und staunt Bauklötze, wie er Menschen inspiriert hat, seinen Plan und seine Geschichte durch die ganze Weltgeschichte, sei es die Weltreiche der Perser, der Griechen und auch der Römer dann und auch das Zukünftige, was uns noch erwartet, steht da schon drin. Und wir leben in einer sehr spannenden und herausfordernden Zeit. Und da passt so ein spannendes und herausforderndes Thema, denke ich, ganz gut dazu. Ich habe die Punkte mal unterteilt in entscheiden wir uns für Gott oder entscheidet sich Gott für uns? Das ist einmal ein wichtiges, ganz wichtiges Thema. Und da knüpfe ich gleich an das, was der Reinhold gesagt hat. Denn der Mensch kann in seiner eigenen Natur, er weiß zwar, es ist was da, der Mensch, und das steht auch in der Schrift, in den Menschen ist hineingelegt, dass er um Gott weiß, aber er kann ihn weder fassen, noch sehen, noch riechen, noch schmecken. Also die Sinne, unsere fünf Sinne, können Gott nicht erfassen. Das heißt also, wir sind, und das werde ich dann auch noch genau ausführen, letzten Endes von unserem Zustand aus der natürlichen Geburt heraus nicht fähig, mit Gott Kontakt aufzunehmen. Und da ist eigentlich schon der Dreh- und Angelpunkt. Man könnte die ganze Botschaft jetzt abkürzen und könnte sagen, Gott kümmert sich um uns und wir reagieren darauf. Und die nicht darauf reagieren, um die kümmert sich Gott auch nicht mehr und die sind auch sich selbst überlassen und werden dann die Konsequenz daraus dann auch bekommen. Ja. Gut. Der zweite Punkt ist die Rolle Jesu in dem Ganzen. Dann ist die Prädestination ein unausweichliches Schicksal. Dieser Punkt ist jetzt nicht hundertprozentig zu beantworten, aber wird doch gut geklärt. Was ist denn Prädestination genau? Da gehen wir dann mal etwas in den Text, in den Urtext, auch in das Griechische. Und das ist oft interessant und gerade bei solchen Themen, die man so gründlich und tief studieren muss, um einigermaßen...
Entschuldigung, ich muss ganz kurz unterbrechen.
Gut, also, was ist die Prädestination genau? Also wenn man solche Themen anschaut, kommt man nicht umhin, um in das Griechische, also in den Urtext zu schauen. Denn das Griechische ist mit seinen, glaube ich, 7 Fällen und seinen verschiedenen Möglichkeiten und Zeiten und Genauigkeiten der Worte eine unglaublich reichhaltige Sprache, die im Deutschen gut wiedergebbar ist, aber auch teilweise nicht so. Und da müssen wir dann reingehen in die Urtexte. Ist es eine Vorherbestimmung und der freie Wille? Was haben die miteinander zu tun? Schließt sich das aus? Dann ein wichtiger Teil darin ist das Buch des Lebens, das heißt die Sache von Gottes Seite aus. Dann ein Punkt ist die Allwissenheit Gottes, die damit eben grundsätzlich zu tun hat mit all dem. Und dann, was uns betrifft, ist alles okay, wenn wir reagieren auf den Ruf Gottes oder auf seine Erwählung und mitmachen, weil mitmachen müssen wir dann auch noch. Denn man kann auch auf den Ruf Gottes reagieren und dann nicht mehr mitmachen. Das ist auch nicht das Optimale. Und danach gibt es das Fazit. So, der erste Punkt ist, entscheiden wir uns für Gott oder entscheidet sich Gott für uns? So, was wir hier machen, ist nicht eigene Meinungen auseinanderklamüsern oder denken, ja, so könnte es sein, sondern wir schauen hier rein und versuchen unter der Führung des Heiligen Geistes und in... offen zu sein für das, was die Schrift sagt. Ja, man kann natürlich, das ist immer gefährlich, das merke ich selber, man hat ein Thema und man hat die Idee von einem Thema und dann würde man gerne Dinge so vielleicht herauslesen aus der Schrift, die man es gerne hätte. Aber da sollte man durchaus offen sein und offen auch dafür, dass man akzeptiert, was die Schrift in der Gesamtheit dazu sagt. Und Gott sagt selbst dazu, zu dem Punkt, entscheiden wir uns für Gott oder sich Gott für uns, im Johannesevangelium 6,37 sagt Jesus, alles was mir der Vater gibt, das kommt zu mir und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Aha, also was mir der Vater gibt. Im Johannes 6,44 sagt die Schrift, niemand kann zu mir kommen, also zu Jesus, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Aha. Also bis jetzt sehen wir, und das, da können wir die ganze Schrift durchstudieren, das darf jeder gerne machen, wenn er will, diese Handlungen sind alle Handlungen, die Gott wirkt. Also da ist der Mensch momentan noch nicht beteiligt. Also Gott ist der, der die Menschen zieht, und zwar zu seinem Sohn hin. Und warum zu Jesus, das betrachten wir etwas später, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt. Wieso muss Gott uns also ziehen? Also das Ziehen ist im Griechischen das Helkpo, das ist Gottes Wollen, den Menschen in eine Gemeinschaft zu ihm zu holen oder zu ziehen. Dazu lesen wir im Johannes 4,24, Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das heißt also, auf der natürlichen Ebene kann der Mensch Gott nicht wahrnehmen, wie wir schon gesehen haben, sondern er muss es in der geistlichen Ebene tun. Und da der Mensch, und das werden wir jetzt gleich sehen, geistlich nicht oder im Geist für Gott nicht lebendig ist, da ist ein Bruch seit dem Sündenfall im Geist zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch kann Gott nicht fassen, nicht sehen, nicht erkennen. So, das sagt auch der 1. Korinther 2,14 sagt es auch ganz deutlich, sagt Paulus hier, der natürliche Mensch, also das heißt der Mensch, der von Natur geboren ist, vernimmt nichts vom Geist Gottes. Aber Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist anbeten. Also wenn er nichts von diesen geistlichen Dingen vernimmt, also vernehmen, hören, es ist ihm eine Torheit, schreibt Paulus dort. Also er schreibt konkret, der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, also sehen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Also alles, was mit Gott zu tun hat, muss geistlich beurteilt werden. Also der Mensch hört nichts von Gott und er sieht nichts von Gott. Paulus sagt wohl, dass wenn der Mensch sehen kann und die Augen aufmacht, er die Schöpfung Gottes sieht. Und der Mensch weiß auch, und wenn man die meisten Menschen oder viele Menschen fragt, dann glaubst du an Gott und so, und dann sagt man, naja, also es wird schon was geben, es muss ja was geben. Ja, es ist ja nur die wenigsten sagen, also das ist alles Zufall und Gott gibt es nicht und so weiter und so fort. Da hat der Adnan immer so ein schönes Beispiel mit dem Fahrrad. Das Fahrrad ist auch nicht Zufall. Ja, das hat auch jemand geplant und gebaut. Oder was auch immer. Nun gut. Also, die Dinge laufen einer geistlichen Ebene ab. Und da ist der Mensch taub und blind und für Gott nicht, er kann Gott dort nicht erkennen. In Römer 3,10, Vers 12 steht, es ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig sei. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen und allesamt untauglich geworden. Was heißt untauglich? Tja, sie sind nicht fähig, mit Gott von sich aus eine Gemeinschaft zu haben. Das heißt, wie der Reinhold vorhin schon gesagt hat, schöne Einleitung, der Mensch in seiner natürlichen Form, nach seiner natürlichen Geburt, ist für Gott untauglich. Es ist leider so. Aber die Maßstäbe Gottes sind so viel höher als die Maßstäbe der Menschen. Ja? Ich meine, nach der Aufklärung hat man gesagt, okay, der Humanismus, die Menschen brauchen sich nur bilden und ausbilden und dann macht es praktisch der Intellekt ist dann so gut ausgebildet, dass der Mensch ein guter Mensch ist. Ja. Das ist nur das Problem, das ist das Gleiche, wie wenn einen faulen Apfel außen poliert, dann ist er zwar schön anzusehen und in vielen Dingen auch gut, aber wenn ich zum Kern der Sache komme, dann ist sie trotzdem faul. Ja. Deswegen funktioniert das nicht. Wir kennen eindeutig, dass der natürliche Mensch geistlich, also für das Reden und für das Handeln Gottes, taub und blind ist. Somit ist es dem Menschen unmöglich, von sich aus mit Gott Kontakt aufzunehmen. Dazu kann man gerne auch im Römerbrief von Paulus 1, Verse 18 bis 32 lesen. Das mache ich jetzt nicht, aber da wird es eindeutig beschrieben, wie der Mensch von Gott entfernt ist und sein Ding macht, mehr oder weniger, aber auch die Konsequenz daraus tragen muss. Diesen Kreis, den kann nur Gott durchbrechen. Also eins ist klar, wenn der Mensch von sich aus nicht zu Gott kommen kann, kann nur Gott zum Menschen kommen. Damit ist es schon klar, wer der Handelnde hier ist, und der Handelnde ist Gott. Punkt. Also diesen Kreis kann nur Gott durchbrechen. Wenn Menschen beginnen, nach Gott zu fragen, dann ist Gott vorher schon aktiv, er ist vorher schon am Wirken. Das sehen wir am Beispiel seines Volkes Israel, den Juden. Im 5. Mose 4, 25 bis 31. Ich lese es kurz vor. Wenn ihr dann schon längere Zeit im Land Kanaan lebt und Kinder und Enkel habt, geratet ihr womöglich auf Abwege. Ihr fertigt euch eure Götzenstatue in Gestalt irgendeines Lebewesens an und tut, was dem Herrn, eurem Gott, missfällt. Damit fordert ihr seinen Zorn heraus. So rufe ich den Himmel und die Erde als Zeugen an. In diesem Fall werdet ihr mit Sicherheit schnell aus dem Land verschwinden. Also wir sehen hier, wenn der Mensch wieder sein Ding tut, wenn er wieder zurückgeht in seine ursächliche Zustand weg von Gott, was hier beschrieben wird, dann gibt es eine Konsequenz. Also die Israeliten mussten dann aus ihrem Land wieder verschwinden. Das sehen wir auch. In der babylonischen Gefangenschaft waren sie zweimal und wurden dann nach der Verwerfung Jesu 70 nach Christus, was übrigens alles schon im Propheten Jesaja etc. bei den großen Propheten vorhergesagt ist, zerstreut in alle Welt. Aber es ist ein anderes Thema. Ihr werdet mit Sicherheit schnell aus dem Land verschwinden, das ihr jetzt erobert. Ihr werdet nicht lange dort bleiben, sondern völlig vernichtet werden. Aha. Der Herr wird euch unter die Völker zerstreuen und nur wenige von euch werden in den fremden Ländern überleben, in die er euch verbannen wird. Aha, das sehen wir schon eindeutig, ist alles schon passiert. Ja, wir brauchen nicht über den Holocaust reden, der im Dritten Reich passiert ist. Nur wenige von euch werden in den fremden Ländern überleben, in die euch der Herr verbannen wird. Dort müsst ihr Göttern dienen, die von Menschen gemacht sind, Götzen aus Holz und Stein, die nicht sehen, nicht hören, nicht essen, nicht riechen können. Übrigens interessant ist, dass in der Trübsalzeit, wenn diese Götzenstatue aufgestellt wird, dass diese Götzenstatue tatsächlich reden kann. Also ist ein interessanter Gedanke. Also das ist dann kein tauber und stummer Götze mehr, sondern ein Götze, der reden kann. Das heißt, hier offenbart sich dann wirklich der Satan in seiner ganzen Möglichkeit und Kraft, die ihm Gott erlaubt. Aber nur eine Randbemerkung. Dort müsst ihr den Göttern dienen, die von Menschen nicht riechen können. Dann werdet ihr den Herrn, euren Gott, suchen und ihr werdet ihn finden, wenn ihr ehrlich und von ganzem Herzen nach ihm fragt. Wenn euch all dies eines Tages zustößt, werdet ihr in eurer Not zum Herrn, eurem Gott, zurückkehren und wieder auf ihn hören. Denn der Herr, euer Gott, ist barmherzig. Er gibt euch nicht auf, er lässt euch niemals untergehen. Für immer hält er an dem Bund fest, den er mit euren Vorfahren geschlossen hat. Denn er hat es geschworen. Also diese Menschen kannten Gott schon. Und wir sehen, dass auch hier Gott der Handelnde ist. Also auch wenn die Menschen weggehen von ihm, wenn er einen Bund hat, er hält fest, er holt diese Menschen zurück, er gibt uns das in seinem Wort, zumindest was das Volk Israel betrifft, und sagt, er wird sein Volk nicht aufgeben. Auch hier will ich, und der Punkt ist, Gott ist der Handelnde. Ob er Menschen beruft, die ihn nicht erkennen können und Kontakt zu ihnen aufnimmt, oder ob er dann Menschen hilft oder Völkern hilft oder beziehungsweise seinem Volk hilft, wieder zurückzukehren, zu ihm, er ist der Handelnde, nicht wir. Wir sind die Reagierenden auf diese Aktivitäten oder Aktionen Gottes. Die Rolle Jesus. Welche Rolle spielt jetzt Jesus in diesem Kontext mit der Erwählung Gottes? Warum zieht Gott den Menschen zu Jesus? Wir haben das vorhin gelesen, im Johannesevangelium heißt, sagt Jesus, niemand kann zu mir kommen, außer der Vater zieht ihn. Eindeutig. Warum zieht jetzt Gott den Menschen zu Jesus und nicht gleich zu sich? Um dies zu beantworten, betrachten wir kurz den Zustand des natürlichen Menschen. Im Epheser 2, Verse 1 bis 5, steht, da schreibt auch Paulus, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Aha, jetzt sind wir wieder da an dem Punkt, der Mensch ist tot, geistlich tot, weil lebendig sind wir, auch alle anderen Menschen. Aber der Mensch ist geistlich tot in seinen Vergehungen, in seinen Sünden, und zwar für Gott. In denen ihr einst gewandelt, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt. Aha, gut, ich zerlege das jetzt nicht genau, ich lese es einfach mal vor, weil da gäbe es so viel zu sagen dazu. Gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des, von Natur, also die Natur des Menschen ist, Kinder des Zorns zu sein, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Im Epheser 2, 14 bis 18 schreibt Paulus, denn er ist unser Friede, also Jesus. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Also durchs Opfer Jesu hat diese Feindschaft zu Gott und diese Trennung von Gott aufgehoben. Deswegen auch dieses massive Zeichen, dass dieser 12 cm dicke Teppich, der im Tempel hing, der das Heilige vom Allerheiligsten trennte, in der Mitte zerrissen ist. Also den muss man einfach, also wenn man den mit dem Teppichmesser schneiden würde, würde man wahrscheinlich einige Stunden einritzen und der zerriss einfach. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei, also Paulus spricht jetzt hier von dem jüdischen Volk und den Griechen, also von den Heiden, Frieden stiften in sich zu versöhnen, durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt euch, den Fernen, also uns, den Heiden, die wir mit dem Volk Israel eigentlich nichts zu tun haben, und Frieden den Nahen, also den Juden, denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. Also der Punkt ist, Jesus ist der Zugang zum Vater. Und Jesus sagt es von sich selbst eindeutig, ich bewundere ihn da im Nachhinein immer wieder, dass man also die Größe hat, zu sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ist natürlich wahr, ist keine Frage. Aber in dem damaligen Kontext der Juden, die den Messias sich erwartet hatten und der römischen Besatzung damals. Aber dann kommt jemand, der sich zwar ausweist durch Wunder und Zeichen, also Taube hören, Blinde sehen, Lahme gehen, Tote stehen auf, ihn aber trotzdem ablehnen. Und in diesem Kontext zu sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als durch mich, ist schon echt stark. Aber so ist es. Also die Schrift sagt uns eindeutig, Jesus ist der Weg, der zum Vater führt. Also es verhält sich so, die Menschen, die zu Gott kommen sollen, zieht Gott und zwar zu seinem Sohn, zu Jesus hin, damit sie durch sein Opfer gerecht gemacht werden und somit für die Beziehung zu Gott tauglich werden. Somit wären wir also jetzt bei der Prädestination, bei der Bestimmung Gottes, wen er zieht und wen er nicht zieht. Gut, ich hoffe, der Punkt ist klar. Ich fasse ihn nochmal zusammen. Der Mensch von sich aus kann zu Gott keine Verbindung aufnehmen, aus dem Zustand dieser Welt heraus nicht möglich. Gott baut die Beziehung zum Menschen auf. Das heißt also nicht durch Wollen oder Laufen und sonstige Dinge, was Paulus auch im Römerbrief sagt, schafft der Mensch aus seiner Kraft heraus die Beziehung zu Gott, sondern Gott schafft aus seiner Kraft heraus die Beziehung zum Menschen. Und Gott hat es so eingerichtet, dass die Menschen, die er zieht, durch Jesus gerechtfertigt werden, damit sie einen Stand vor Gott bekommen, mit dem er eine Beziehung mit ihnen haben können. Ansonsten ging das nicht. Ja, keine Möglichkeit, denn Die Gerechtigkeit Gottes verlangt ein Opfer, und das war früher bei den im israelitischen Volk, wie sie noch in der Wüste waren, und auch später waren es die Opfergaben, war ganz genau geregelt im mosaischen Gesetz, für welche Vergehung welches Opfer her musste, und die Sühnung des Volkes einmal im Jahr durch den Hohepriester mit dem Handauflegen auf den Sündenbock und diesen ganzen Opferbestimmungen, sage ich mal. Und das ist mit Jesus für uns ein für alle Mal erledigt. Er ist das Opfer, das vor Gott wohlgefällig ist und mit dem wir gerechtfertigt sind. Nur die Frage ist das, wer glaubt dieser Predigt? Also Paulus stellt diese Frage im Korintherbrief, wer glaubt dieser Predigt? Für die Griechen, also für die Heiden, ist es totaler Quatsch, totaler Unsinn. Ja? Also ein Käse. Aber für uns, die wir berufen sind, haben wir wieder die Berufung oder die Erwählung, ist es eine Kraft, ist es Gottes Kraft. Also das sind wirklich zwei absolut nicht zu vereinbarende Bereiche oder Lager, die da stehen. Der eine sagt, das ist ein Vogel. Und die anderen sagen, es ist unsere Kraft und unser Leben. So, ist die Prädestination jetzt ein unausweichliches Schicksal? Oder nicht? Das lässt sich jetzt so eindeutig nicht beantworten, zum sagen ja oder nein. Aber wir schauen uns einige Dinge im Wort Gottes dazu an. Und dann wird klar, wie es sich soweit verhält, wie es wir erklären können. Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 1, Verse 4 bis 8, denn in ihm hat er uns erwählt, also in Jesus, das geht jetzt um uns, ehe der Grund der Welt oder der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen, in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten, also in Jesus. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Ah ja, aha, also ehe der Welt Grund gelegt war, also bevor dieses Universum, diese Welt entstanden ist, also gemacht wurde, geschaffen wurde von Gott, wusste Gott, wen er haben möchte und wen nicht. Der Punkt kommt nachher noch, nämlich die Allwissenheit Gottes. Ohne dem geht es nicht, da hat Gott einen großen Vorteil. Und Paulus bestätigt es hier, dass Gott eben erwählt und die Menschen zu Jesus zieht, durch das, was er hier im Epheserbrief sagt. Nun mag man sich zu Recht fragen, ob Gott denn überhaupt gerecht ist, wenn er eh macht, was er will, und der Mensch seinen Entscheidungen ausgeliefert ist, auch in Anführungsstrichen, und ob der Mensch dabei machtlos ist und kein Wörtchen mitzureden hat. Ja und nein. Dazu betrachten wir eine bezeichnende Geschichte aus dem Alten Testament. Malachi, also ein Prophet aus dem Alten Testament, greift es auf und spricht inspiriert durch den Geist Gottes, Wort des Herrn an Israel durch Malachi. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? Hatte Jakob nicht einen Bruder Esau, spricht der Herr? Und ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Und ich habe seine Berge zum Ödland gemacht und seinen Erbbesitz den Schakalen der Steppe überlassen. Wir sehen uns die Geschichte etwas näher an. Also Malachi geht hier auf eine Geschichte an, die Gründungsväter des Volkes Israels betrifft. Und wir lesen das mal im 1. Mose, Kapitel 25, Verse 23 bis 28. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich bitten, und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Aha, die hatte Zwillinge. Da sprach sie, wenn es so ist, warum geschieht mir das? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leib und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Schoß. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Als nun die Zeit kam, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Der erste, der herauskam, war rötlich, ganz behaart, wie ein Fell. Und sie nannte ihn Esau, also der Rötliche. Danach kam heraus sein Bruder, der hielt mit seiner Hand die Ferse des Esau. Und sie nannte ihn Jakob, also Fersenhalter. 60 Jahre alt war Isaak, als sie geboren wurden. Und als sie nun die Knaben groß wurden, wurde Esau ein Jäger und streifte auf dem Feld umher. Jakob aber war ein ruhiger Mann und blieb bei den Zelten. Und Isaak hatte Esau lieb und aß gern von seinem Wildbrett, Rebekka aber hatte Jakob lieb. Also Gott sagt in seiner Allwissenheit, in seiner Kenntnis, in seinem Voraus, dass der Ältere dem Jüngeren dienen wird. Und wir lesen dazu weiter im 1. Mose 25, Verse 29 bis 34. Und Jakob kochte ein Gericht. Also die Geschichte kurz nochmal darzustellen. Esau war der, der unterwegs war, das war der Mann, der hat die Muckis gehabt, der hat gejagt, der war auf dem Feld unterwegs, das war der Naturbursche und das war ein Papa sein Liebling. Ja, der hat gesagt, hey Esau, du bist super, du greifst an. Und der Jakob, das war eher der, ich würde nicht sagen Intellektuelle, aber der etwas ruhigere, der war eher der Mutter orientiert und war mehr häuslich, war mehr zu Hause. Das ist jetzt meine Idee oder mein Gedanke, dass er sich natürlich, wenn er zu Hause war, eher mal mit den Dingen der Schrift beschäftigen konnte und sich für Gott oder seine Sachen interessieren konnte. Und Esau, der war halt unterwegs, der war halt draußen und hat so sein Ding gemacht. Der war der Sportler, das war, er war beschäftigt, sage ich mal so. Und dann hat sich es eben begeben, und das sagt uns jetzt der 1. Mose 25, Verse 29 bis 34, dass Jakob hat ein Gericht gekocht, der war daheim, hat dann aufgekocht, und Esau kam vom Feld und war müde und sprach zu Jakob, lass mich schnell von dem Roten essen, ja, dem Roten da, denn ich bin müde. Also es war ihm schon fast wurscht, was das ist. Herr, was zum Essen, ich bin müde. Ja, ich weiß nicht, vielleicht war er ein bisschen ein grobschlächtiger Mensch, kann schon sein. Ja. Und der Jakob ein bisschen der Feingeist. Ja. Und jetzt sagt der Jakob zu ihm, aha, okay, aber verkaufe mir zuvor deine Erstgeburt. Aber der Jakob ist schon Hammer. Weil er sagt, du kriegst was zum Essen, kein Problem kriegst du, aber ich mag deine Erstgeburt haben von dir. Also diese Dreistigkeit muss man sich überlegen, weil wir sehen gleich, was die Erstgeburt oder dieses Erstgeburtsrecht überhaupt heißt. Naja, jedenfalls ist Jakob so frech und sagt, ja, du kriegst von den Linsen, aber ich mag dein Erstgeburtsrecht haben. Esau antwortet, und das ist jetzt interessant, sieh, ich muss doch sterben, also letzten Endes ist es wurscht, ja. Was soll mir da die Erstgeburt? Jakob sprach, so schwöre mir zuvor, und er schwor ihm und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. Aha. Da gab ihm Jakob vom Brot und das Linsengericht und er aß und trank, stand auf und ging davon. So verachtete Esau seine Erstgeburt. Aha, steht extra drin. So verachtete Esau seine Erstgeburt. Jetzt müssen wir hier genau hinsehen und lesen. Esau sagt, was soll mir da die Erstgeburt? Es ist ihm wurscht. Esau verachtete es, es war ihm total egal. Und das lässt es natürlich auf die Herzenhaltung von Esau schließen, und zwar massiv. Aber kurz zuvor, um die Tragweite zu sehen, was Esau hier gemacht hat, ist, was war das Erstgeburtsrecht denn in Israel? Und zwar, dieses Erstgeburtsrecht damals war an drei Verheißungen gebunden. Erstens, der Erstgeborene erhielt ein doppeltes Anteil am Erbe des Vaters. Aha. Kann man im 5. Mose 21, 17, Vers 17 lesen. Zweitens, er beherrschte die Brüder, das heißt, sie mussten ihm gehorchen. Also er war offiziell eingesetzt als der Chef. Und er war der Empfänger der Verheißungen Gottes. Und das ist so wichtig, weil die Erstgeburt sagt, du bist der Empfänger der Verheißungen Gottes. Jeder, der die Verheißungen Gottes kennt, die aus Gnade, Liebe und seiner väterlichen Weisheit sind, die mag jeder haben. Und jeder, der diese Verheißungen verachtet, verachtet letzten Endes Gott. Dies alles zu verachten, lässt auf eine Herzenshaltung der absoluten Gleichgültigkeit Gott gegenüber schließen. Also Esau war es total wurscht. Also Gott war Esau total egal. Deswegen sagt Gott, und das hat er im Vorhinein auch gewusst, dass Esau so ist, er hat Esau gehasst, also nicht gemocht, er mochte ihn nicht. Jakob hingegen weiß das Erstgeburtsrecht zu schätzen. Er trachtet danach, aha, er will es haben. Das heißt, er hat sich einen Gedanken gemacht. Er will es an sich bringen, koste es, was es wolle. Es soll sein Besitz sein und er bringt es an sich. Nicht nur wegen des doppelten Erbteils, wegen des Kleinviehs, der Rinder, des Silbers, des Goldes, also diesen irdischen Dingen, und der Mägde und Kamele und dass er dann der Chef ist, sondern wegen des verheißenen Segens. Ja. Die Herzenshaltung Jakobs ist, er hat Interesse an Gott und seinen Verheißungen. Jakob nimmt Gott total ernst. Deshalb hat Gott Jakob auch erwählt und geliebt und Esau eben nicht erwählt. Der Grund, hier eindeutig die Herzenshaltung, der jeweilige Charakter der Brüder. Ja, also Gott hat hier offensichtlich schon in seiner Weisheit natürlich es vorausgesehen, hat gesagt, okay, mit dir kann ich und du, weil du willst, du hast Interesse und du ist wurscht, du bist unterwegs, okay, dich nicht. Und deswegen hat Gott ihn auch nicht erwählt. Deswegen sagt er auch, dass der Ältere, also Esau, dem Jüngeren dienen wird. Gott verwirft den Menschen aufgrund seiner Herzenshaltung, seines Herzenszustandes und der daraus resultierenden Taten. Das sehen wir überall in der Schrift, zum Beispiel die Geschichte von Saul und David. Das Gleiche. Gott hat Saul verworfen. Warum? Weil er angefangen hat, sich für Gott nicht mehr zu interessieren. Gott ist ihm wurscht geworden. Ja? Er hat sich anderen Dingen zugewendet. Und also das sehen wir überall. Oder auch das Volk Israel. Das Volk Israel hat Gott immer wieder weggetan. Und es wurde aufgrund seiner Herzenshaltung und seiner Taten verworfen und kam so unter die Gerichte Gottes. So, was ist denn nun die Prädestination und die Erwählung? Erwählen, und da ist der Urtext nicht ganz uninteressant, wird im Griechischen, heißt es eklegomai und heißt sprechen, sagen. Es bedeutet erwählen, auserwählen, für sich wählen. Womit nicht zwingend eine Ablehnung oder Verwerfung dessen, was nicht gewählt wurde, gemeint ist, sondern vielmehr die Bevorzugung des Gewählten. Unterm Strich kommt das Gleiche raus, weil was ich nicht erwähle, ist verworfen. Also das kommt aufs Gleiche raus, hat aber nicht die Absicht, dieses Wort bedeutet nicht die Absicht, so ich lehne dich aktiv so ab, dass du... ich dich aktiv wegwerfe, sondern ich erwähle dich, aber dich nicht, aber es kommt aufs Gleiche raus unterm Strich, ja? Weil die Konsequenz bleibt die gleiche. Also es ist vielmehr die Bevorzugung des Gewählten gemeint und das ist interessant, was dieses Wort noch beinhaltet. Dabei ist es für den Erwählenden, in dem Fall Gott, der Aufbau einer Beziehung zum Gewählten im Blick. Aha, also dieses Wort, eklegomai, sagt, diese Erwählung ist im Hinblick auf zum Aufbau einer Beziehung. Also es heißt, das Wort beinhaltet den Vorzug und die Erwählung unter vielen, um eine Beziehung aufzubauen. So, jetzt kommt ein schwieriger Punkt, nämlich die Vorherbestimmung und der freie Wille. Wie geht das zusammen? Ja, beides stimmt, beides passt. Und beides schließt sich auch nicht aus gegeneinander. Einmal möchte ich den Punkt gern klar machen, dass Gott grundsätzlich den Menschen und das Leben bejaht. Grundsätzlich. Also Gott ist nicht grundsätzlich zum Sagen, vollkommen willkürlich oder so, unberechenbar und nicht nachvollziehbar. Nein, sondern Gott, das sehen wir auch in seinem Wort, ist definitiv für das Leben und für den Menschen. Im Hesekiel 18,23 steht klar, Gott, sollte ich wirklich, sagt Gott selbst, gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr. Nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt. Also Gott ist definitiv daran interessiert, dass Menschen umkehren und leben. Das heißt, also er ist nicht daran interessiert und so sagt, okay, das ist mir letztens Gott wurscht und dein Nasen gefällt mir auch nicht und deine Frisur auch nicht, du bist mir unangenehm, weg. Ja? Nein, Gott ist interessiert am Leben des Gottlosen. Und sagt er auch im 1. Timotheus, schreibt auch Paulus, so soll es sein und so gefällt es Gott unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Ja? Der Apostel Paulus lehnt sich an diese Aussage des Herrn an, und zwar aus Johannes 13, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, und jetzt kommt aber was ganz wichtig ist, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Aha. Also der Punkt dessen, dass wir jetzt den Bereich oder den Glauben mit im Boot haben, der auch von Gott eine Gabe ist und der nur von Gott gegeben werden kann, macht es die Sache nicht unbedingt leichter, aber auch nicht schwerer. Was meint nun der Herr mit jeder Mensch, beziehungsweise was meint Paulus mit allen Menschen? Das erklärt uns jetzt Jesus selbst, denn jeder, der an ihn glaubt. Also wir wissen, dass der Glaube nicht durch eigenes Wirken und Bemühen möglich ist, sondern eine Gnadengabe Gottes ist, die Gott den Menschen schenkt, die er vor Grundlegung der Welt auserwählt hat, eklegomai, also für sich haben möchte. Der Glaube ist eine Gnadengabe Gottes, welche sich der Mensch nicht verdienen kann. Punkt. Aufgrund welcher Parameter Gott die Gabe gibt, gilt es entweder aus der Schrift noch zu erforschen, wenn es zu erforschen ist, aber jedenfalls erbarmt er sich, wen er will und über wen er nicht will, erbarmt er sich nicht. Da haben wir jetzt nach momentanem Erkenntnisstand jedenfalls nicht viel mitzuschnabeln. Ja. Aber wiederum ist es so, wer will, ist von Gott schon gezogen und geholt. Und wer nicht will, will eh nicht. Und jetzt, da kommt jetzt unsere Blackbox etwas an unsere Grenzen. Aber Gott weiß von vornherein, wer will und wer nicht will. Und damit kann er natürlich in seiner Vorhersehung auch auswählen. Und das mit Sicherheit auch richtig. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief diesbezüglich Folgendes. Er macht es relativ klar, weil er unterm Strich, ich fasse es etwas zusammen, auch aus Zeitgründen, unterm Strich sagt Paulus in Römer 9, Verse 14 bis 22, nichts anderes. Er erweist seine Gnade, wem er möchte, und das will er. Also das, wenn wir wollen, dann will er schon vorher. Ja? Also Paulus führt da auch an, wie sich der Pharao damals Gott gegenüber sein Herz verhärtet hat. Und Gott dann das Herz des Pharaos verhärtet hat. Wenn wir das nämlich genau anschauen, wenn wir das lesen im 1. Mose, sehen wir, dass siebenmal der Pharao sein Herz verhärtet hat. Und Gott sagt es vorher schon. Er sagt zu Mose, er wird euch nicht ziehen lassen. Er sagt erst durch, auch nicht wenn er ihn praktisch hart anfasst, er wird euch nicht ziehen lassen. Und er hat siebenmal sein Herz verhärtet, der Pharao, und dann hat Gott sein Herz verhärtet. Also er hatte siebenmal die Möglichkeit und dann hat Gott gesagt, nein, jetzt ist Schluss. Und dann kamen diese weiteren Gerichte über Ägypten, bis einfach so viel Schicht im Schacht war, dass das Volk Israel gehen durfte. Ja? Und, aber dann auch nicht, weil dann hat er seine ganzen Jungs hinterher geschickt und hat wollte die ganze Mannschaft umbringen. Und dann hat Gott gesagt, nein, also haarige Geschichte. Auf all dies bezieht sich hier Paulus und sagt, also Gott schenkt seine Barmherzigkeit, wem er will und wem er nicht will, nicht. Und er macht auch die Menschen hart und gleichgültig, wie er es für richtig hält. Ja? Und Paulus sagt letzten Endes dann auf die Frage, ja, wie will Gott uns dann noch beschuldigen? Dann sind wir ihm ja sowieso ausgeliefert. Und er sagt Paulus, klar, ja, ich meine, der Ton sagt auch nicht zum Töpfer, warum machst du aus mir einen Nachttopf und warum machst du aus mir eine Schale oder eine Dings für schönes Obst? Ja? Das müssen wir leider so stehen lassen. Das können wir nicht beantworten. Das obliegt Gottes klaren Ratschluss, seinem Ratschluss. Und wir können eins sicher sein, dass Gott trotzdem gerecht und barmherzig ist. Das ist keine Frage. Ein wichtiger Punkt in dieser ganzen Geschichte ist das Buch des Lebens. Und das Buch des Lebens ist etwas, wo Gott klar sagt, dass er möchte, dass Menschen da sind, dass Menschen leben. Menschen werden eingeschrieben in dieses Buch des Lebens. Da haben wir gestern auch noch drüber unterhalten. Und das hat mich auch noch veranlasst, da nochmal genau nachzugraben. Und der Punkt ist das, dass hier aus diesem Buch des Lebens auch Namen wieder gestrichen werden. Ja? Das heißt also, die Menschen, die letzten Endes durch ihr Tun und durch ihr Verhalten Gottes Gnadenangebot und seine Wege ablehnen, werden aus diesem Buch auch wieder gestrichen. In der Schrift lesen wir immer wieder von den verschiedenen Büchern, die es bei Gott gibt. Unter anderem das Buch des Lebens. Im Psalm 139, Vers 16 steht dazu, deine Augen sahen mich, schreibt David, da ich noch nicht bereitet war und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen keiner da war. Also hier haben wir Gottes Allwissenheit. Gott ist nicht unterworfen in unser dreidimensionales System und auch nicht unter Zeit und Raum, sondern er sieht alles von Anfang zum Ende, bevor dieses Weltall geschaffen wurde, bis in die Ewigkeit. Er weiß alles. Und deswegen konnte er auch die Tage Davids sehen und auch wissen, was David macht, wie er ist, wie er sich entwickelt, wie er sich entscheidet. Im 2. Mose, Kapitel 32, 32 steht, und nun, wenn du ihre Sünde vergeben wolltest, also Mose tritt hier für sein Volk ein, weil sie sich gerade ein goldenes Kalb gegossen haben, wenn du ihre Sünde vergeben wolltest, aber wenn nicht, so lösche mich doch aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Und der Herr sprach zu Mose, wer gegen mich gesündigt hat, den werde ich aus meinem Buch auslöschen. Also einmal sagt Gott ganz klar, aha, wer gegen mich sündigt, den lösche ich aus diesem Buch aus. Zum anderen wollte Mose hier stellvertretend für die damaligen Israeliten aus dem Buch des Lebens gelöscht werden. Also so haben wir wieder eine Analogie bis hin zu Jesus. Aber das konnte nicht stellvertretend für andere sterben. Die Schuldigen selbst sollten ausgelöscht werden. Die Israeliten von damals, also auch Nichtgläubige, waren offensichtlich eingeschrieben in diesem Buch. Im Psalm 9, Vers 6, du hast die Nationen gescholten, den Gesetzlosen vertilgt, ihren Namen hast du ausgelöscht für immer. Also heidnische Menschen und Gesetzlose waren anscheinend auch eingeschrieben im Buch des Lebens. Ich will da kein Dogma draus machen, das sind einfach ein paar Schriftstellen, die ich dazu gefunden habe. Warum? Um klarzumachen, dass Menschen, die sich nicht willentlich Gottes Ruf folgen oder zu ihm kommen wollen, ausgestrichen werden, aus diesem Buch ausgelöscht werden. Und zwar, weil sie nicht umkehrten, mussten sie sterben und wurden ewig und unwiderruflich aus dem Buch des Lebens gelöscht. Und das können wir auch im 5. Mose 9, Vers 14 sehen. Im Psalm 69, 29 steht, tilge sie aus dem Buch des Lebens, dass sie nicht geschrieben stehen bei den Gerechten. Aha, also stehen Gerechte in diesem Buch des Lebens, aber anscheinend auch welche, die ausgetilgt werden müssen, dass sie eben nicht bei den Gerechten stehen. Und in Offenbarung 17, 8 wird auch darauf Bezug genommen, sagt Johannes in einer Vision, das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist jetzt nicht mehr und wird wieder aufsteigen aus dem Abgrund in die Verdammnis fahren. Und es werden sich wundern, die auf Erden wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens Vom Anfang der Welt an, wenn Sie das Tier sehen. Also auch hier wieder, ich kürze es etwas ab aus Zeitgründen, dass wir dann später auch noch was Mittag essen können und das nicht ausfällt, weil ich hier weiterspreche. Auch hier sehen wir, dass Menschen aus diesem Buch des Lebens ausgestrichen werden. Und die Gerechten, die im Buch des Lebens stehen, für die werden auch klare Warnungen ausgesprochen. Also einmal sollen wir uns freuen, dass wir dort stehen und sollen dankbar sein für Gott. Das sagt auch Paulus im Philipperbrief 4,3. Ja, ich bitte auch dich, mein getreuer Gefährte, steh ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Und jetzt sagt was Interessantes, das sagt Jesus selber. Wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden. Das steht in Offenbarung 3,5. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens und will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer überwindet, die, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, die brauchen auch nichts überwinden. Weil die haben sich eh entschieden, dort zu sein, wo sie sein wollen. Überwinden brauchen nur die was, die mit Gott gehen. Und da sagt Jesus ganz klar, dass wir unser altes Leben aufgeben müssen und ihm nachfolgen müssen. Und da ist diverse Überwindung mit drin. Im Lukas 10, Vers 10, 20 steht, doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind. Das heißt, also Jesus hat seine Jünger ausgesandt, seine 70, und sie haben tolle Dinge erlebt und haben sich wahnsinnig gefreut. Und er sagt, aber da freut euch nicht drüber, dass euch die Geister untertan sind, sondern dass ihr geschrieben seid im Buch des Lebens. Das heißt, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind, sagt Jesus genau. Also offensichtlich stehen die Namen der Menschen im Buch des Lebens, sie stehen dort schon bevor der Mensch überhaupt geboren wird. Das sehen wir eben im Psalm 139, 16. Und wer gestrichen wird oder nicht, das entscheidet letzten Endes Gott. Ja, das ist keine Frage. Und aber in Offenbarung 3,5 sehen wir eben die Beteiligung des Menschen, wer überwindet soll. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen. Also ein Mensch hat wohl seinen Anteil daran, ob er in diesem Buch des Lebens bleibt oder nicht. Gottes Allwissenheit. Wenn wir jetzt nochmal Psalm 139 an den Psalm erinnern, Vers 16, dann wird klar, dass Gott den Anfang und das Ende kennt und sieht. Sonst könnte der Psalmist nicht schreiben, dass Gott alle seine Tage gesehen hat, bevor er auch nur geboren wurde. Gott ist eben nicht unserer dreidimensionalen Welt unterworfen. Und das schreibt auch Petrus in seinem Brief, im zweiten Petrusbrief 3,8. Das eine aber soll euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Das heißt, er ist weg von Zeit und Raum. Also er macht es, wie er das möchte. Das war praktisch zum Urlaub. Aus dieser Perspektive heraus ist es Gott möglich, das Verhalten und die Entscheidungen des Menschen im Vorhinein zu kennen und darauf zu reagieren. Gott weiß im Voraus, wer will und welche Herzen, wer welche Herzenshaltung hat und welche Charaktereigenschaften hat und wer letzten Endes überwinden wird. Gott lebt mit dem Menschen ihr Leben, ob sie es anerkennen oder nicht. Er erträgt sie in Geduld und handelt dann entsprechend ihres Verhaltens. Und dies deckt sich eben auch klar mit der Aussage aus Offenbarung 3, Vers 5. Das heißt, Gott entlässt den Menschen nicht aus seiner Verantwortung, zum sagen, ich mache mit dir, Mensch, was ich will, sondern der Mensch hat eine Verantwortung. Und wenn die Bücher später aufgetan werden vor dem großen weißen Thron und alle Menschen, alle Toten auferstehen werden, alle, werden sie gerichtet gemäß ihrer Taten. Und Paulus sagt es auch, er sagt es im Römerbrief ganz klar, du häufst dir, Mensch, selbst Zorn an auf den Tag des Gerichts. Durch was? Durch dein unbußfertiges Herz und durch deine Starrheit, durch dein Nicht-Umkehren-Wollen auf gut Deutsch. Also Gott lässt den Menschen da nicht aus der Verantwortung. Der Mensch hat ganz klare Verantwortung, wenn Gott ihn berufen und gerufen hat, entsprechend darauf zu reagieren. Natürlich kann der Mensch auch Nein sagen, den freien Willen hat er, aber die Konsequenz ist dann eben auch das, dass der Mensch von Gott getrennt bleibt, und das entspricht nichts anderes als einer Verwerfung. Ja, das kommt aufs Gleiche raus. So, wir haben es gleich. Alles okay, wenn wir mitwachen, ist der Punkt vor dem Fazit. Wenn wir auf Gottes Ruf reagieren und wenn wir sagen, okay, ja, gerne, auch wenn es herausfordernd ist, weil Gott liebt den Menschen, Gott möchte, dass der Mensch lebt, das ist keine Frage, aber es geht nach seinen Bedingungen, es geht nach Gottes Spielregeln und nicht nach unseren Spielregeln. Das muss uns ganz klar sein. Also das, wie der Reinhold auch immer so schön sagt, das falsche Evangelium, was sagt, naja, entscheidest du dich für Gott von dir aus, geht es dir besser und bist du gesegnet, geht alles gut, super, und er wird deine Pläne und deine Vorhaben gelingen lassen. Nö, ganz klar, gib die Schrift nicht her. Gib sie her, wenn ich Dinge aus dem Zusammenhang nehme, gib sie aber nicht her, wenn ich die Schrift im Kontext lese. Im Kontext heißt es ganz klar, ja, Gott segnet uns Menschen gerne, wenn wir das tun, was er tut und was er will. Ja. Und wenn wir uns, unser Kreuz auf uns nehmen und uns auch entsprechend auf die Zunge beißen, uns also selbst verleugnen. Im Epheser 2 sagt Paulus, dass wir sein Werk geschaffen sind in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat. Aha, wir sind sein Werk. Aha, wer hat es geschaffen? Nicht wir, Gott. Auch hier ist Gott wieder der Handelnde. Auch hier ist er wieder der Initiativ, der die Initiative ergreift. Dieses Wort geschaffen im Griechischen heißt ktizo. Ktizo, interessant. Heißt schaffen, formen, erneuern und wiedergebären. Und da gehe ich noch kurz drauf ein, weil da sind diese ganz, ganz, ganz wichtigen Dinge drin, die wir brauchen, um mit Gott zu gehen. Nämlich erst einmal das Wiedergebären, die Wiedergeburt. Im 1. Petrus 1,23 heißt es, denn ihr, also wir, sind wiedergeboren, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Durch den Glauben an sein Wort werden wir gerettet und von neuem geboren. Ja, wiedergeboren aus dem lebendigen Wort Gottes, welches Gott selbst ist, und wir werden mit dem Geist Gottes, dem Geist der Kindschaft, erfüllt und versiegelt. Der Glaube, das ist der, den Gott gibt und den wir auch sehen können, im Epheserbrief, der bringt dann Frucht, und diese Frucht bleibt. Und der Glaube ohne Werke ist tot, das wäre wieder ein anderes Thema, aber letzten Endes hängt an dieser Wiedergeburt, die nur durch Glauben geschieht, und auch der Glaube eine Gabe Gottes ist, was wiederum mit der Erwählung zusammenhängt, wem Gott diese Gabe gibt. Hat dieser Glaube Frucht und wird diese Werke dann wirken, die Gott vorbereitet hat und die er möchte, dass wir tun sollen. So viel zum Wiedergebären, das Erneuern. Zum Erneuern, was eben das Wort ktizo heißt, dieses Geschaffen in Christus, da hängt das Erneuern mit drin, dass wir erneuert werden in Geist und Sinn. Im Epheser 4, Vers 23 sagt Paulus, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn, und im Römer 12, Vers 2, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern erändert euch durch eure Gesinnung und durch die Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Und das ist so schön zu sehen, was Gottes Wille ist. Der Wille von Gott ist das Gute, das Schöne, Wohlgefällige und das Vollkommene. Allerdings aus Gottes Sicht, ja? Nicht aus unserer Sicht. Weil für einen ist vielleicht das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene, wenn er drei Frauen haben kann und zwei große Mercedes. Ich übertreibe es jetzt ein bisschen. Nein, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene aus Gottes Sicht heraus. Und in Kolosser 3,10 werden wir ermuntert, den neuen Menschen anzuziehen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Und wir werden geformt und durch das Wort Gottes verwandelt in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit von dem Herrn, der der Geist ist. Das steht im 2. Korinther 3,18. Und wir werden gereinigt, das ist im Titusbrief 2,14, durch Jesus, der uns sich selbst für uns gegeben hat, damit uns erlöste von Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Wir gehen kurz durchs Fazit und dann haben wir's. Dann bin ich fertig. Fazit zusammenfassend lässt sich klar sagen, Gott entscheidet sich initiativ, also als Initiator, als Handelnder für den Menschen und nicht umgekehrt, nicht der Mensch für Gott. Der Mensch reagiert wohl auf seinen Ruf, aber selbst ist der Mensch nicht initiativ handelnd. Ohne diese Initiative ist der Mensch nicht in der Lage, Gott zu nahen. Also ohne die Initiative Gottes kann der Mensch Gott nicht zu Gott kommen. Gott zieht uns zur Wiedergeburt und zur Reinigung zu Jesus. Der Mensch, der diesen Ruf erhält, kann jetzt durchaus aus freiem Willen Ja oder Nein sagen zu diesem Angebot, was ein reines Gnadenangebot ist und was also nicht verdient ist. Die Auserwählung vor der Grundlegung der Welt ist Gottes Allwissenheit und Vorkenntnis geschuldet, ist aber kein Durchfahrtsschein zum ewigen Leben, egal wie der Auserwählte damit umgeht. Also wir können dann nicht machen, was wir wollen und die Sau rauslassen, sondern es geht immer noch ganz klar nach Gottes Regeln. Der Mensch hat an diesem Vorgang einen wichtigen Anteil, seine Herzenshaltung und seinen Charakter. Will er oder will er nicht? Ist Gott ihm egal oder ist Gott ihm nicht egal? Gott erwählt im Hinblick auf eine Beziehung, also dieses Wort aus dem griechischen Eklogomai, und Gott möchte nämlich beziehungsfähige und willige Menschen, um sie für sich zu reinigen und zu heiligen, woraus dann auch die Braut Christi entsteht. Gott möchte, dass alle Menschen seine Wahrheit erkennen, die an ihn glauben, im Johannes 3,16, respektiert aber ihren freien Willen, was dann aber auch zur Verwerfung dieser Menschen führen kann, wenn sie nicht umkehren, Buße tun und in Selbstverleugnung ihr Kreuz auf sich nehmen, kurz gesagt, wenn sie nicht anfangen, Frucht zu bringen. Gott kennt alle Dinge im Voraus, da er nicht, wie wir, an Zeit und Raum gebunden ist. Somit ist ihm ein Vorherwissen, im griechischen Prognosis, und dadurch eine Vorherbestimmung aller Dinge möglich, da er alles von Anfang an bis zum Ende kennt. Er weiß, wer sich wie entscheidet und wer wie handeln wird. Für die, die bei Gott sein möchten, ihn und sein Wort ernst nehmen, gilt, dass diese Menschen sein Werk sind, welche von Gott vorbereitete gute Werke tun sollen. Diese Menschen lassen sich durch Umkehr, Selbstverleugnung reinigen und trachten nach den Dingen Gottes und nicht nach den Dingen der Welt. Gott hilft uns dann durch die Dinge, die uns begegnen und führt uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Da könnten wir jetzt noch einiges dazu sagen, aber aus Zeitgründen lasse ich es mal gut sein. Jetzt, die Mägen knurren und wir haben auch noch einen Punkt. Du machst das Abendmahl dann. Wir haben eine Aufzeichnung, dann verabschiede ich mich mit dem Reinhold zusammen von den Zusehern und Zuhörern, Zusehern aus dem Internet. Ich sage danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat etwas dazu beigetragen, dass ein paar Punkte geklärt werden konnten. Möge uns der Herr in Zukunft noch mehr Weisheit und Einsicht geben in viele Dinge. Und Servus und Pfiat.
Ja, vielen Dank. Bevor ich den Bernhard bitte, uns ins Abendmahl zu führen, möchte ich noch ganz kurz mit einem Satz zusammenfassen. Gott hat den Menschen geschaffen, er ist in Sünde gefallen und für Gott untauglich und tot. In Adam sind alle Menschen tot. In Adam haben alle Menschen aus Gottes Gerechtigkeit den Tod verdient. Und Gott ist stellvertretend für die Menschen diesen Tod gestorben in seinem Sohn am Kreuz. Und jetzt erwählt Gott aus seiner Liebe und Gnade Menschen heraus aus dieser Verlorenheit. Er wählt sie für sich. Nach welchen Kriterien, hat der Gunther schon gesagt, können wir nicht entscheiden. Aber wir wissen es, Gott erwählt aus diesen aus Gerechtigkeit verlorenen, auf ewig verlorenen, sündigen Menschen, erwählt sich Gott Menschen heraus und hilft ihnen, in die Herrlichkeit Jesu Christi hineinzuwachsen. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.